Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zu unserem Donnerstagsduell, heute wie immer mit Veronika Bornmena,
hallo,
und Leo Lugner.
Schönen guten Abend.
Linke Publizistin auf der einen Seite, FPÖ-Politiker auf der anderen Seite. Und ich fange mit dem Mann an, weil ich fange mit der steirischen Landtagswahl an, die am Sonntag stattfindet. Und da gehen eigentlich alle von einem blauen politischen Tsunami aus. Das heißt, dass die Freiheitlichen sogar deutlich auf Platz 1 liegen würden. Sämtliche Umfragen haben die FPÖ schon seit langer Zeit auf Platz 1, aber mit Mario Kunasek offenbar wirklich mit einem Respektabstand. Was erwarten Sie sich für diesen Sonntag? Wie hoch gewinnt denn die FPÖ das?
Ja, ich glaube sehr hoch. Mario Kunasek ist ein sensationeller Spitzenkandidat, der einen tollen Wahlkampf gemacht hat, der in der Steiermark sehr, sehr bekannt ist, der tatsächlich auch überall als Landeshauptmannkandidat auch respektiert wird. Die bundespolitische Tragödie rund um die Zuckerl-Koalition spielt ihn natürlich auch noch in die Hände. Die Leute sind frustriert und viele, die vielleicht nicht sicher waren, wählen zu gehen, sind jetzt noch einmal doppelt motiviert hinzugehen. Also ich glaube, dass das tatsächlich der blaue Tsunami werden kann, mit über 30% deutlich vor der ÖVP und vor der SPÖ. Dann ist ja noch in der Steiermark die spannende Frage mit der KPÖ, die der SPÖ natürlich Stimmen kostet automatisch. Das heißt, die Roten tun sich da mittlerweile schon wirklich schwer. Und die ÖVP hat, glaube ich, auch einen unglücklichen Kandidaten dort, der im Land nicht wirklich respektiert wird als Landeshauptmann und natürlich ein Pech hat mit Karl Nehammer, der kein guter Wahlhelfer für ihn ist.
Jetzt kommen wir kurz zu den Roten, weil da ist irgendwie die Meinung innerhalb der SPÖ, ja, es läuft auf Platz 3 hinaus, was der Leo Lugner da schon quasi angedeutet hat. Aber man erwartet offenbar, dass es nicht ganz so schlimm ausgeht wie bei der Nationalratswahl, wo die Roten ja in der Steiermark extrem schlecht abgeschnitten sind. Was erwarten Sie sich denn da?
Naja, ich befürchte schon, dass es eng wird. Meine größte Befürchtung wäre ja sogar, dass Schwarz und Rot sich nicht einmal mehr
ausgehen.
Ganz genau, dass die nicht einmal mehr eine Mehrheit zu zweit schaffen. Ich hoffe, sie können das halten, was sie das letzte Mal halten. Das war jetzt eh schon nicht formidabel, sage ich jetzt einmal. Aber ich hoffe, dass es zumindest zu keinem weiteren Verlust kommen wird. Aber ich meine, wir wissen alles, solange wir halbwegs realistisch sind, dass es in den letzten Wochen und vielleicht auch schon Monaten nicht ganz so ideal gelaufen ist. Und das wird vermutlich schon dazu beitragen, dass das Ergebnis nicht berauschend sein wird.
Mhm. Jetzt ist es so, dass in der Steiermark kann man ja sagen, dass beide Parteien, also beide andere Parteien, sowohl ÖVP als auch SPÖ, eigentlich offen gegenüber einer Koalition mit den Freiheitlichen sind. Also sowohl die Schwarzen sagen, können Sie sich vorstellen, als auch die Roten in der Steiermark sagen, wer wäre denn der Traumpartner der FPÖ, die Roten zur Abwechslung mal?
Da kann man jetzt natürlich nicht vorgreifen. Ich glaube, da muss es dann Verhandlungen geben, Regierungsverhandlungen, dann wird man sehen, wer der bessere Partner ist. Aber ich würde eine Zusammenarbeit mit der SPÖ nie ausschließen und ich finde, das hat im Burgenland schon einmal sehr gut funktioniert. Ja, und warum soll das auch nicht dann in der nicht mehr grünen, sondern blauen Steiermark funktionieren? Also ich kann mir das wirklich gut vorstellen und ich glaube, dass man da sehr interessante und spannende Regierungsverhandlungen erwarten kann. Und ja, es ist tatsächlich, wie es vorher angesprochen wurde, durchaus möglich, dass Schwarz und Rot gar keine Mehrheit mehr haben. Da spielt eben auch die KPÖ eine deutliche Rolle, wie ich es vorher schon eingangs gesagt habe. Und das wird wirklich sehr, sehr spannend werden am Sonntag.
Was würde das eigentlich für die SPÖ bedeuten, wenn, sagen wir, das relativ rasch geht? Und das könnte ja sein, dass sich Rot und Blau in der Steiermark einigen auf eine gemeinsame Koalition?
Ich halte es, um ehrlich zu sein, nicht wirklich für realistisch. Also ich gehe ziemlich sicher von Schwarz-Rot aus und wenn sich das nicht ausgeht, dann von Schwarz-Blau. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es da zu einer blau-roten Koalition kommt, halte ich eher für gering, um ehrlich zu sein.
Aber warum?
Ist eine Gefühlssache, hat sicherlich auch was damit zu tun, dass es einfach zu große Widersprüche dagegen geben würde.
Also in der Steiermark?
In der Steiermark selber weniger, aber ich glaube, es würde in der Bundespartei auf jeden Fall für Verstimmung sorgen. Dementsprechend glaube ich eher nicht, dass sie es machen werden.
Mhm. Gut, ich glaube nicht, dass die steirische SPÖ sich sehr darum kümmern wird, was die Bundespartei
ist. Das glaube ich nämlich auch, zumal ja auch die Bundespartei jetzt auch der steirischen SPÖ keinen Gefallen macht mit diesen aktuellen Regierungsverhandlungen. Glaube ich, wird man vice versa, wird denen das dann auch wurscht sein, was der Bund will. Das würde ich übrigens auch bei der ÖVP so werten. Also dadurch, der Nehammer, sage jetzt mal, die steirische Volkspartei, so, sage jetzt einmal, die kalte Schulter zeigt in dem jetzigen Wahlkampf, wird da auch die Antwort von der steirischen Volkspartei völlig egal sein, was der Karl Nehammer und die Bundespartei möchte. Mhm. Also ja, ich glaube, das wird, und ich glaube auch, dass beide Interesse haben, in eine Regierung zu kommen wieder. Und ich glaube, dass eben, wie gesagt, keine von denen Probleme mit Mario Kunasek und der FPÖ haben.
Mhm. Also soweit ich weiß, ist der die ÖVP jetzt in der Steiermark nicht so gut zu sprechen auf Kunasek und Co. Also ist jetzt nicht so, dass die sagen, die wollen mit denen, sondern die sagen eher, wenn es irgendwie ausgeht, dann machen wir Rot-Schwarz, beziehungsweise Schwarz-Rot.
Das stimmt schon. Die Frage ist nur, ob, wenn die Wahl so ausgeht, wie die Umfragen jetzt prognostizieren, ob die, die derzeit für Schwarz-Rot sind, dann überhaupt noch im Amt sind, muss man auch dazu sagen. Und zweitens, wenn der Abstand zu deutlich ist, das wäre der Unterschied zu den Nationalratswahlen, weil ja, die FPÖ hat gewonnen, aber am Ende lag sie nur 2 Prozentpunkte vor der ÖVP. Wenn natürlich in der Steiermark der Abstand 5, 6, 7 Prozentpunkte natürlich ist, wird es schwer, oder?
Dann wird es allerdings schwer, ja.
Und gemäß der Landesverfassung dort ja auch automatisch die stärkste Partei den Auftrag erhält, Regierungsgespräche zu führen.
Gut, das Auftrag heißt noch nicht.
Ja, ich denke, dass das dann schon auch funktionieren würde und dass es da auch Mehrheiten gibt.
Mhm. Was würde eigentlich so ein Resultat, wie wir jetzt diskutieren, für die ÖVP aus Ihrer Sicht bedeuten?
Nee, ich glaube, dass der Druck einfach auf Bundesebene auf die ÖVP wesentlich stärker noch einmal werden wird. Ich glaube immer noch, dass die sehr, sehr motiviert sind, die da jetzt verhandeln. Ich meine, es ist auch eine breite Runde inzwischen, dass die auch wirklich wollen, dass diese Dreierkonstellation funktioniert. Ich glaube aber, dass das was ist, was dem Nehammer nicht unbedingt in die Hände spielen wird, wenn die ÖVP da jetzt zu stark verliert. Also das ist schon was den Druck noch einmal erhöhen wird.
Das ist ja offenbar etwas, Sie nicken, das ist ja auch durchaus etwas, worauf die Freiheitlichen zu hoffen scheinen, zwar nicht unbedingt mit dem Endziel einer Koalition, aber mit dem Ziel, dass es dann Ärger gibt bei ÖVP und bei SPÖ. Da sagen mir aber einige in der ÖVP und weniger in der SPÖ, da denken so viele, so wie Veronika Ballmann, aber in der ÖVP sagen einige, naja, in Wirklichkeit ist diese Niederlage schon längst eingepreist, auch innerhalb der ÖVP.
Ja, die rechnen natürlich genauso damit, weil die Umfragen sagen sie auch und die Stimmung in der Bevölkerung, das ist kein Geheim-Insider-Wissen, sondern das liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz, wenn es dann wirklich kommt und Drexler weg ist, wahrscheinlich am Ende des Tages, wird in den Bundesländern allgemein bei der ÖVP eine gewisse Nervosität vorherrschen. Ich glaube, es wird sehr davon abhängen, was auch die Landeshauptfrau von Niederösterreich am Ende des Tages möchte. Die ist sehr mächtig, ist dort wahrscheinlich einer der gewichtigsten Landesgruppen. Und wenn die dann auch Angst davor hat, dass möglicherweise bei den Gemeinderatswahlen nächstes Jahr viele Bürgermeister verloren gehen, ich habe es eh schon einmal hier gesagt, kann das für sie wirklich auch zum Problem werden. Und die könnte natürlich das dann am Ende des Tages auch noch verhindern und einen enormen Druck auf Karl Nehammer und die Bundespartei ausüben.
Veronika Bornmähner, Sie haben es ja schon angesprochen, beim Karl Nehammer hat man den Eindruck, ich habe auch mit ihm am Mittwoch ein ausführliches Interview geführt, dass er wirklich diese Koalition möchte. Jetzt haben wir auch gesehen, die Verhandlungen sind aufgenommen worden. Es gibt sehr, sehr viele Gruppen. Wie ernsthaft will denn die SPÖ diese Koalition?
Ich glaube auch sehr ernsthaft. Generell habe ich das Gefühl, dass da alle Beteiligten sehr ernsthaft sind und sehr engagiert sind und sich auch bemüht, sehr konstruktiv geben, was ich durchaus mal angenehm finde. Mit einer Ausnahme, Carolina Edtstadler, die von Knochenverhandlungen gesprochen hat und wo man schon merkt, okay.
Die steigt ja aus.
Ganz genau. Und bei der merkt man, die ist jetzt nicht so ganz mit ganzem Herzen dabei, ich formuliere es einmal so. Aber ansonsten habe ich schon das Gefühl, dass da das Interesse relativ groß ist. Ich habe aber auch schon gehört, dass es von Seiten der ÖVP kolportiert wird, dass die SPÖ nicht so ganz bei der Sache wäre, sich viel Zeit lassen würde und dass da spekuliert wird, ob da vielleicht das Interesse nicht so groß ist. Aber das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht. Also ich weiß, dass sowohl von Seiten der Gewerkschaft, als auch von der SPÖ Wien, als auch von...
Aber das steht außer Streit. Aber die Informationen, die ich habe, sind nicht aus der ÖVP, sondern aus der SPÖ. Und die wissen, dass diese zwei Gruppen sehr stark für eine Koalition sind. Aber die wissen natürlich auch ganz genau, welche Gruppen dagegen sind innerhalb der SPÖ.
Natürlich dafür? Innerhalb der Bundesebene schon, so man muss mit diesem Ergebnis auch leben können. Und das ist grundsätzlich auch das, was, glaube ich, auch so notwendig ist, dafür, dass diese Dreierkoalition überhaupt halten kann. Weil es bringt ja auch nichts, wenn man jetzt irgendwie sich einigt und dann ein Jahr lang miteinander dahin wurschtelt und danach nur noch streitet und in 2-3 Jahren haben wir dann wieder Neuwahlen. Das kann ja auch nicht das Ziel der Sache sein. Aber ich habe schon das Gefühl, dass auch innerhalb...
Wenn sie es schaffen.
Ich habe schon das Gefühl, dass auch innerhalb der ÖVP klar ist, dass sie der SPÖ einen gewissen Anstandserfolg auch gönnen müssen, weil das ansonsten nicht funktionieren wird. Und wenn alle drei Parteien so weit sind, dass sie sagen, wir suchen uns für uns unsere kleinen Erfolge aus, aber wir gönnen den jeweils anderen auch was, dann glaube ich, dass es funktionieren wird. Wenn da jetzt manche auf stur schalten und sagen, okay, wir müssen jetzt stur unser keine neuen Steuern, aber auch keine Steuererhöhungen, dann wird es nicht funktionieren. Aber der Nehammer hat sich davon in Wirklichkeit schon verabschiedet, weil er ja selbst gesagt hat, es wird sowohl einnahmen- als auch ausgabenseitig was gemacht werden müssen. Einnahmenseitig, wissen wir alle, bedeutet natürlich Steuern.
Was ihm natürlich in der Bevölkerung eine unheimliche Sympathie bringen wird.
Ja,
aber es ist einfach so, dass die handelnden Personen, also der Karl Nehammer, der Andreas Babler, wissen,
vergessen,
sie müssen
immer es... Vergessen die Beate Meindl-Reisinger, die ist die Dritte.
Ja, die Dritte, aber die hat nicht so den Zwang wie die beiden. Die zwei müssen dringend in die Regierung, sie müssen beide zueinander finden, ansonsten sind sie weg. Und das wissen sie beim Karl Nehammer sogar noch am allermeisten. Der hat wirklich ein massives Problem, wenn er das jetzt nicht schafft. Man muss wissen, der ist als Kanzler eingesetzt worden, nachdem Sebastian Kurz zurückgetreten ist. Dann hat er mit Bomben und Granaten verloren, ist der Wahlverlierer, möchte aber Kanzler bleiben. Das funktioniert nur dann, wenn er es schafft, die SPÖ davon zu überzeugen. Und da wird er natürlich logischerweise ein paar Kompromisse eingehen müssen. Die ist er bereit, also ich glaube, da ist er wirklich bereit, das zu tun. Nur, dass er Kanzler bleiben kann, dann geht es wirklich um diesen Posten. Und Babler möchte auch unbedingt Vizekanzler werden, weil er natürlich dann auch mit dieser Vizekanzlerschaft gefestigt innerhalb der SPÖ ist. Weil natürlich dort gibt es auch durchaus Stimmen, was man hört, die sehr unzufrieden sind mit Babler. Und ich glaube, er braucht auch die Regierungsbeteiligung, um im Amt bleiben zu können. Meinl Reisinger möchte natürlich auch regieren, aber die hat jetzt nicht so den Zwang, dass sie wahrscheinlich von der eigenen Partei abgesägt wird, wenn es nicht funktioniert.
Ich würde in zwei Punkten widersprechen. Zum einen, und da muss ich den Karl Nehammer ausnahmsweise mal in Schutz nehmen, ich glaube tatsächlich, dass es ihm nicht nur um die eigene Kanzlerschaft geht, sondern dass es sehr wohl auch darum geht, die ÖVP auf ÖVP-Kurs zu halten, weil Ante Porter, Sebastian Kurz und seine Leute stehen und klopfen. Und es, glaube ich, auch darum geht, dass das schwarze Lager versucht, die ÖVP, das türkise Lager zu verdrängen. Und das türkise Lager ist halt das jetzt auch querschießt und reintreibt. Und denen ist schon klar, dass sie wiederum in ihrer Position massiv geschwächt sind und dass sich dann die Türkisen rund um Sebastian Kurz und Sebastian Kurz selbst innerhalb der ÖVP wieder durchsetzen werden. Und dann ändert sich die Machtverteilung auch innerhalb der ÖVP wieder. Und ich glaube schon, dass dem Nehammer auch stark darum geht und nicht nur um die Kanzlerschaft. Und bei der Beate Meindl-Reisinger wiederum glaube ich, dass sich die Neos sehr wohl dessen bewusst sind, dass die da auch ein hohes Risiko eingehen. Also es ist ja so, dass diese Dreierkoalition ist ja nicht nur etwas, was notwendig ist für ÖVP und SPÖ und ein Risiko für die beiden, sondern sehr wohl auch für die Neos, weil die haben schon noch gesehen, was die Ampel in Deutschland mit der FDP angerichtet hat. Und die haben natürlich schon noch das Gefühl, dass sie irgendetwas herzeigen müssen, damit sie gut argumentieren können und schlüssig erklären können, warum sie die Mehrheitsbeschaffer sind. Und ich denke, man könnte es ja sehr, sehr elegant so machen, wenn man den NEOS zum Beispiel nicht nur den Bildungsbereich geben würde, sondern auch im Bereich Transparenz oder mein Föderalismus, das sagen manche von Seiten der ÖVP nie im Leben, niemals. Aber das wäre tatsächlich wünschenswert, weil das wäre zum Beispiel was, wovon, glaube ich, auch wirklich das Land massiv profitieren würde, weil da würden die NEOS ja wirklich einmal frischen Wind reinbringen im positiven Sinn.
Da sieht man gerade in Wien, wie viel frischen Wind dort wiederkehren, die Neos in die Landesregierung gebracht haben und die Stadtregierung gebracht haben, nicht gar kann.
Na, im Bildungsbereich haben wir schon
wir haben ein riesen Chaos im Bildungsbereich in Wien. Transparenz sieht man auch keine. Wiederkehr nickt da eigentlich alles ab, was die SPÖ möchte. Die SPÖ fahren in Wahrheit mit den Neos Schlittschuh in Wien.
Gut, aber das
sind natürlich sind es andere Machtverhältnisse. Und dann glaube ich aber auf Bundesebene, sollten die Neos dann doch diesen Schritt nicht gehen, wären die Grünen sofort bereit, wieder in die Regierung zu gehen und eine Dreierkoalition zu machen und sage jetzt mal Schwarz-Rot zu unterstützen. Die stehen in den Startlöchern genauso. Nehammer hat es jetzt zwar zuletzt ausgeschlossen, aber bevor er keine Regierung zusammenbringt, weil die Neos zu hohe Forderungen haben, wie ein Finanzministerium etc., gibt er lieber den Grünen noch einmal die GWS-Lam im Verkehrsministerium, macht das lieber. Das halte ich durchaus für realistisch, nur dass er Kanzler sein kann.
Das glaube ich wiederum nicht. Da sind die Fronten zu verhärtet.
Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und dann reden wir weiter, was eigentlich passieren würde. Ein Name ist schon gefallen, nämlich Sebastian Kurz. Falls diese Koalitionsverhandlungen scheitern würden, steht dann Sebastian Kurz ante Portas? Was macht dann die SPÖ? Und ist Kickl dann wirklich unbedingt wieder die Nummer 1, so wie vor allem in der FPÖ und deren Fanschaft alle glauben? Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Bornena. Hallo. Und Leo Lugner. Hallo. Also links gegen rechts, in dem Fall SPÖ nahe gegen FPÖ-Politiker. Wir haben ja schon über Landtagswahl, Koalitionsverhandlungen und Sonstiges geredet. Der Bundeskanzler hat mir im Interview gesagt, er schätzt die Chancen 50-50 ein, dass das was wird. Also selbst wenn er da tief stapelt, wissen wir natürlich, es besteht das Risiko, dass das scheitert. Weil eben doch drei sehr unterschiedliche Parteien. Glauben Sie, dass dann Blau-Schwarz kommt?
Ich halte es für ein realistisches Szenario. Ich glaube aber, dass es mitunter an der FPÖ scheitern könnte, weil mein Eindruck einfach der ist, dass Kickl jetzt nicht regieren will. Mein Eindruck ist der, dass Kickl vorwiegend an Eskalation arbeitet und auch sehr, sehr stark provozierend agiert und nicht besonders konstruktiv. Und dass das alles in die Richtung geht, so schnell wie möglich neue Wahlen auszuführen und dann noch einmal abzuräumen. Das ist so mein Eindruck.
Da spricht ja einiges dafür. Herbert Kickl ist ja hat eine Vorliebe, logischerweise. Er war lang genug auch Parteistratege von Stimmenmaximierung. Und es gibt ja FPÖ-Insider, die sagen, er würde das wiederholen, was der Wolfgang Schüssel 2000 mit der Sozialdemokratie gemacht hat. Also schon in Verhandlungen treten, dann mit der ÖVP, falls zerscheitert. Aber dann einfach immer mehr und mehr und mehr fordern, bis die ÖVP dann aufstehen muss und er die besten Aussichten für Neuwahlen hätte.
Ich glaube, die Frage ist, ob es da überhaupt Verhandlungen damit Nehammer noch geben wird. Weil sollte das wirklich scheitern, glaube ich, ist Karl Nehammer Geschichte.
Aber und das ist ÖVP, gemeint.
Und die ÖVP. Okay, und da glaube ich aber durchaus, wenn die ÖVP mit einer anderen Spitzenfunktion dann in Verhandlungen tritt, ich glaube schon, dass er das ernst nehmen würde und dass wir in eine Regierung gehen und die Bevölkerung möchte prinzipiell keine Neuwahlen. Das ist auch klar. Aber so wie sich die jetzt natürlich anstellen, sage ich jetzt einmal mit dieser Dreierkoalition, kann es natürlich zu einer Neuwahlprovokation dazu kommen. Und eines stimmt auch, Sebastian Kurz schert natürlich in den Startlöchern und der kann auch nur bei einer Neuwahl realisieren. Das heißt, dem sein türkises Team innerhalb der ÖVP, die Leute gibt es ja noch alle an Schaltstellen, die sind jetzt halt nicht im Moment türkis angestrichen, aber die warten natürlich auch und der erhofft sich natürlich, er weiß, er kann nur mit einer Neuwahl einsteigen, er möchte auch Kanzler werden und er glaubt natürlich, dass er das noch einmal schaffen kann. Das ist seine Überzeugung. Ob er das schaffen würde, wage ich zu bezweifeln. Ich glaube, dass die Marke Kurz verbrannt ist und er sich mit den gesamten Auftritten, die in der letzten Zeit auch keinen Gefallen getan hat und Gefallen tut mit so dubiosen Persönlichkeiten wie dem Martin Ho und so, das schadet ihm und das kommt sicherlich nicht gut an. Aber ich bin überzeugt, dass er es nochmal wissen will und dass er natürlich an Neuwahlen
großes Interesse hat, und sein Team gibt es in der ÖVP noch. Seine Leute, seine Vertrauten sitzen dort noch immer allen entscheidenden Schaltstellen. Und die würden natürlich, sollte Nehammer streiten, den Laden in die Luft sprengen, sozusagen. Ja.
Sebastian Kurz kann ja tatsächlich nur im Fall einer Neuwahl zurückkehren. Ja. Das ist so. Also er bräuchte dieses Szenario, dass das Haus ÖVP brennt und eine Neuwahl ante Portas stehen würde. Was würde die SPÖ denn machen, wenn tatsächlich eine Neuwahl rauskäme, wirklich Sebastian Kurz plötzlich Spitzenkandidat wäre, würde die SPÖ dann weiter so machen wie bisher?
Ich glaube, die SPÖ würde dann so weiter wie bisher in einem ziemlichen Dilemma stecken, weil es ja eine Statutenreform gab und der die neue Vorsitzende ja gewählt werden müsste. Und das ist ein Prozess, der gar nicht so einfach aufzusetzen ist, der gewisse Zeit beansprucht und der auch relativ kostspielig ist.
Also hat sich die SPÖ am Ende doch ein Eigentor geschossen?
Nein, ich persönlich bin da total dafür, aber ich persönlich finde, dass das etwas ist, was die Partei langfristig ganz, ganz dringend braucht, weil wenn ewig weiter immer die gleichen dort
aber in den Himmeln Notsituationen sitzen, blockiert sie dieses Statut offenbar.
Nur dann, wenn man sich denkt, diese Notsituation wäre dazu geneigt, um zu sagen, okay, schau an die Babler, wir holen uns den Nächsten. Für die ist das dann natürlich von Nachteil. Ich persönlich glaube ja sowieso nicht, dass es um den Vorsitzenden geht, sondern dass das Problem der SPÖ eher eine Reihe darunter liegt, beziehungsweise dass es ein strukturelles Problem ist und dass das eine einzelne Person... Aber das wäre was, das müsste die SPÖ in Wirklichkeit seit Jahren in Angriff nehmen und das hätte sie am liebsten schon gestern machen sollen und das wird nicht weggehen und das wird halt auch, wenn jetzt es gleich wieder in einen Wahlkampf geht, wird die SPÖ wieder nicht die Zeit dazu haben, sich zu konsolidieren und dementsprechend wäre es nicht gut. Ich finde aber vor allem, es wäre das fürs Land nicht gut. Ich meine, man muss halt schon noch mal dazu sagen, wir haben
dank Land nicht gut.
Neuwahlen zum jetzigen Zeitpunkt, weil wir wissen, dank der ÖVP wurde da einiges verschwiegen und schön gefärbt, insbesondere wenn es um die budgetäre Situation geht. Und es müsste jetzt eigentlich relativ schnell einmal was passieren und einiges gemacht werden. Ganz abgesehen davon, dass es politische Gestaltung braucht, es gibt doch aber Problemherde, die wir haben in Österreich, sei es im Bildungsbereich, sei es im Gesundheitsbereich, im Sozialbereich. Also da gibt es schon einige Baustellen, die wir haben, die Inflation, die Energiepreise, die jetzt bald wieder steigen werden. Also da gäbe es wirklich was zu tun und ich denke mir jetzt einmal noch ein halbes Jahr Dauerwahlkampf und wieder eine Koalitionsgeschichte und so weiter. Es wird uns allen nicht helfen, aber es gibt halt Egomanen, so wie einen Sebastian Kurz oder eben auch einen Herbert Kickl, die denken sich, hinter uns die Sinnflut und sie selbst profitieren davon. Denen ist nicht wichtig, wie es dem Land dabei geht und die zündeln da halt. Und ich finde das in dem Fall wirklich fahrlässig und verantwortungslos und nicht im Interesse der Bevölkerung.
Ich glaube, vielleicht noch mit einem Insider aufwarten zu dürfen. Man hört aus dem Umfeld von Rudi Fussi, dass er es wirklich schafft, diese Unterstützungserklärungen zu bekommen. Und, dann
wird Rudi Fussi der Spitzenkandidat.
Nein, der wird es sicherlich nicht werden. Aber es gibt das Gerücht, dass er unterstützt wird von Teilen der SPÖ, um letztendlich endlich einen Prozess in der SPÖ herbeizuführen, dass man Babler los wird in so einer Situation, weil das geht eben nur mit so einem Parteitag, wo er gewählt wird.
Die Statutenreform sieht vor, dass der neue Parteichef sich oder Parteichefin zunächst einmal in einer Mitgliederbefragung stellen muss. Das heißt, sollte Rudi Fussi tatsächlich diese 14.000 Unterschriften schaffen, müssen sie eine Mitgliederbefragung machen. Und dann kann sich ein anderer bewerben.
Genau darum geht es. Und da höre ich, dass es eben, dass Fussi da Unterstützung von Teilen der SPÖ bekommt.
Weil die wünschen sich Christian Kern.
Genau. Nein. Also auch innerhalb der
SPÖ. Es gibt schon einige.
Es gibt keine Teile der SPÖ, die jetzt meines Wissens
Rudi Fussi unterstützen.
Nein. Weil sie sich denken, sie...
Rudi Fussi will niemand. Der Mann ist ein reines...
Also es ist nicht nur die Person Rudi Fussi, die ein absolutes No-Go ist, sondern es geht ja auch darum, dass der Zeitpunkt einfach der schlechteste ist. Weil alle wissen, die sind jetzt in Sondierungsgesprächen, die verhandeln jetzt womöglich eine Koalition. Und wenn dann einen Monat später bei der SPÖ eine Obmann-Debatte, eine Führungsdebatte los ausbricht, dann ist das ja auch für die neue Koalition
ein Desaster. Ist das für die FPÖ perfekt, aber nicht für die Roten?
Also ich halte dieses Gerücht, dass auch nur irgendjemand innerhalb der SPÖ das unterstützt, für vollkommen absurd. Und Rudi Fussi schreibt zwar immer gerne im Plural und er behauptet auch, er wird dann nächste Woche sein ominöses Team vorstellen.
Aber das ist eine Hardcore-Gruppe, die den Hans-Peter Doskozil unterstützt hat und die seit damals beleidigt ist, die gibt es, aber das sind keine maßgeblichen Player mehr.
Und abgesehen davon unterstützt noch die Rudi Fussi nicht und auch das Doskozil-Lager ist jetzt...
Nein, es geht ja nicht, die wollen nicht Rudi Fussi als Parteiobmann, das sicher nicht.
Die wollen einfach den Babler loswerden.
Aber die wollen nicht jetzt diesen Prozess haben. Es geht ja darum, dass jetzt gerade einfach worst case ever ist. Außer man will, wenn das der Hintergedanke ist, die SPÖ in der Opposition haben, um zu sagen, okay, wir führen die SPÖ in Opposition und bauen sie um. Solche Stimmen kann es geben, aber das sind nicht die, die maßgeblich sind und das sind nicht die, die in der Partei irgendwas zu sagen haben, weil alle, die Entscheidungsgewalt in der Partei haben, alle, die was zu sagen haben, sagen, wir wollen regieren. Und das sage ich jetzt nicht einmal, weil ich selber unbedingt will, dass die SPÖ unbedingt regiert, allerdings auch nicht mit Rudi Fussi, sondern...
ich glaube, dass die den Fussi unterstützen, auch
regieren wollen. Weil die einfach sagen, die SPÖ muss regieren.
Das ist die Annahme falsch, die wollen auch regieren, aber halt nicht mit Babler.
Ich glaube, das ist was sie sich eher herbei wünschen, aber nein, was nicht wirklich eine reale Grundlage hat. Aber wir werden nächste Woche klüger sein, weil dann werden ja angeblich jetzt endlich diese ominösen Teammitglieder und Wegbestreiter von dem Rudi Fussi, die es angeblich gibt, vorgestellt. Zumindest behauptet er das.
Genau, also er will nächste Woche ein paar prominente Sozialdemokraten präsentieren, die ihn unterstützen. Wir werden sehen, ob das die gleichen sind, die da Leo Lugner meint. Aber ich glaube, wer weiß, vielleicht ist es eine Runde, die im schwarzen Kamel sitzt, aber ich glaube es persönlich nicht. Wir schalten jetzt in eine ganz kurze Werbepause und reden dann darüber, ob es nicht doch möglich wäre, dass Christian Kern im Fall eines Falles ein Comeback feiert, auch wenn Veronika von Wehner jetzt gerade schon fast verzweifelt den Kopf schüttelt. Bleiben Sie dran.
Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Willkommen zurück zu unserem Donnerstagsduell mit Veronika Born-Mehner, hallo, und Leo Lugner, hallo. Und ich sage es noch einmal für jene, die sich es nicht gemerkt haben, hier streiten links gegen rechts oder SPÖner gegen FPÖ-Politiker. Veronika Born-Mehner, vor der Pause haben Sie ein bisschen den Kopf geschüttelt, aber es war so ein verzweifeltes Kopfschütteln, nicht ein total verneinendes. Ob nicht doch Christian Kern ante Porta stehen würde. Jetzt sagen mir manche, die, wenn sie den Namen hören, sämtliche Zustände bekommen, das wird nie und nimmer passieren. Dann gibt es andere, die mir sagen, naja, wenn es brennt. Nein.
Also ich halte es für ausgeschlossen, um ehrlich zu sein. Ich halte es für einigermaßen glaubwürdig, dass er selbst unter diesen Bedingungen nicht wollen würde. Also ich glaube, er ist jemand, der will nicht nur gebeten werden, sondern am besten gleich von sehr vielen frenetisch gebeten werden.
Das hätte er aber mit Sebastian Kurz gemeinsam.
Ja.
Und Sie glauben, die ÖVP wird den Sebastian Kurz frenetisch bitten?
Das kann ich mir noch eher vorstellen.
Frenetischer als die SPÖ.
Ja, auf jeden Fall. Das ist das eine. Und zum anderen, Christian Kern hat sich auf die Art und Weise, wie er damals zurückgetreten ist, einfach mit sehr, sehr vielen verschätzt. Das war einfach bis zu einem gewissen Grad einigermaßen verantwortungslos. Das war vom Timing her auch wirklich sehr, sehr suboptimal angesetzt, weil da auch gerade ein großer, wichtiger Gewerkschaftstag war und Aktionstag war. Ich weiß nicht mehr genau, wofür. Ich glaube, es ging um den 12-Stunden-Tag, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Es war jedenfalls das schlechteste Timing ever. Es war mit niemandem abgesprochen und es war eine einigermaßen spontane Aktion. Und das zeugt halt einfach von sehr, sehr wenig Verantwortungsgefühl und von einer geringen Belastbarkeit und einer hohen Emotionalität. Und das ist halt etwas, was jetzt nicht unbedingt etwas ist, was jemand mitbringen sollte, wenn er gerade in Zeiten von multiplen Krisen, so wie jetzt, auch einen wahrscheinlich einigermaßen undankbaren Job machen muss in den nächsten Jahren. Auch das ist übrigens ein Grund dafür, warum ich glaube, dass Kickl jetzt gar nicht regieren will zu diesem Zeitpunkt. Weil die nächsten 2-3 Jahre regieren wird vor allem bedeuten, zusammenräumen, konsolidieren, sparen, Dinge, die kaputt gemacht worden sind, wie Sozialversicherung zum Beispiel, wieder reparieren, und das ist nicht dankbar.
Noch zusätzlich kaputt machen, als was sie zusammenräumen wird. Aber vielleicht noch eins dazu sagen.
Das Defizit in der Sozialversicherung hat Ihre Partei verursacht zum Beispiel. Eins
sozusagen noch zu Christian Kern. Also ich glaube, dass er diesen Rücktritt mittlerweile auch schon bereut. Hätte er strategisch klüger gehandelt, wäre er in die Opposition gegangen, hätte die SPÖ die Opposition geführt und wäre dann stark zurückgekommen. Aber das haben solche Leute an sich, auch Sebastian Kurz, glaube ich, bereut mittlerweile seinen Rücktritt. Genauso auch wie in Wahrheit H.C. Stache bereut, was er getan hat und welche Schritte er gesetzt hat. Ich glaube, die Leute, die diese schweren Fehler gemacht haben, bereuen das mittlerweile alle. Und Christian Kern hat da wirklich sich keinen Gefallen damals mit dem Rücktritt getan und der Partei natürlich auch keinen Gefallen getan, und das wird dem einen oder anderen in der Partei dem das übel nehmen, genauso wie sag jetzt einmal noch der ein oder andere in der FPÖ logischerweise sauer ist, was damals passiert ist, und eine eigene Partei gründen gegen die FPÖ ist halt schwierig, und das gleiche gilt für Sebastian Kurz, wo ich überzeugt bin, dass er zwar noch viele Leute Unterstützer hat, noch seine eigenen Türkisen, aber natürlich die Ultraschwarzen mit aller Gewalt verhindern wollen, dass er zurückkommt.
Also Sie glauben nicht an frenetische Rufe nach Sebastian Kurz, glaube ich,
hat eine Chance, wenn Nehammer scheitert, mit seinen eigenen Leuten den Laden wieder zu übernehmen, proaktiv. Das heißt, seine Vertrauten, die nach wie vor drin sitzen, ich habe es vorher eh gesagt, glaube ich, würden den Laden sprengen, um ihn zurückzuholen. Das glaube ich. Aber ich glaube nicht, dass jetzt irgendwo alle Schwarzen auf einmal sagen, bitte Sebastian, komm zurück und heile uns. Das glaube ich nicht. Ich glaube, er hat nur eine Chance, wenn er proaktiv die ÖVP sprengt.
Die Christlich-Sozialen, der ÖRAB, Bauernbund und so weiter, die wollen ihn sicherlich nicht zurückhaben. Er hätte halt die Wirtschaft auf seiner Seite, und Industriellenvereinigung und Co. ist halt nicht ganz ein kleiner, unbedeutender Flügel in der ÖVP.
Und vielleicht ganz kurz, vielleicht eins noch, eine Anmerkung noch, ganz wichtig. Und in so einer Situation, also sollte wirklich Kniehammer scheitern mit der Dreierkoalition, Sebastian Kurz kommt in die ÖVP zurück mit Hilfe seiner Leute.
Der
Spitzenkandidat kann es in der SPÖ natürlich auch zu einem Vakuum führen, wo dann vielleicht doch auch Kern eine Chance hat. Ich kann in die Partei nicht reinschauen, das werden Sie besser wissen, aber ich könnte es mir durchaus vorstellen.
Also ich glaube, Christian Kern hatte seine Chance, genauso wie Sebastian Kurz seine Chance hatte, genauso wie Heinz-Christian Strache seine Chance hatte. Ich glaube, wir sollten in Österreich an den Punkt kommen, wo wir nicht immer weitermachen wie bisher und es so machen, weil es bisher immer so war.
Aber es ist dass die Leute zurückkehren, eine internationale
in eine imaginierte Vergangenheit, in keine reale Vergangenheit. Das muss man auch noch einmal dazu sagen. Also die Leute sehnen sich in Wirklichkeit nach etwas, was es de facto nie gab. Das ist so ein...
Gut, aber schön war in der Vergangenheit. Vorsicht, Nostalgie ist ein sehr, sehr starker Antrieb.
Ja, aber für Nostalgie sind diese Herren noch nicht lange genug weg, hätte ich jetzt behauptet. Und ich glaube, es würde allen beteiligten Parteien sehr, sehr gut tun, sich neue Leute mal ranzulassen und aufzustellen. Und ich würde mir auch wünschen...
Das auch in der FPÖ gut geschafft, der jetzt die FPÖ in tolle Erfolge geführt hat. Das muss man wirklich sagen.
Also, aber seit wann ist der Herbert Kickl neu?
Naja, also Parteichef ist er schon neu.
Ach so.
Ja, natürlich hat er eine lange Vergangenheit in der Partei und kennt die Partei daher auch sehr gut. Aber natürlich als Parteichef neu, und ich muss sagen, überzeugt, wie er das macht. Das muss man wirklich neidlos anerkennen.
Ich denke mir, es gibt sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ genug fähige Leute, das für den Fall der Fälle.
Wir haben es verstanden, Sie wollen wirklich Christian Kern nicht. Ich kenne ein paar Zuschauer, die werden Ihnen sehr dankbar sein aus Ihrer Partei. Die sehen das nämlich ähnlich wie Sie, das weiß ich, aber ich kenne halt auch welche, die es anders sehen. Also das ist schon sehr gespalten. Aber grundsätzlich vergessen wir jetzt einmal Christian Kern, aber sollte Sebastian Kurz antreten, gibt es einige in der ÖVP, die keine Fans von Sebastian Kurz sind, die aber sagen, wenn er wirklich antreten würde, hätte er laut deren Ansicht eine reale Chance auf Platz 1. Glauben Sie das auch?
Ja, weil da dann natürlich am Ende des Tages immer Machtinteressen siegen. Und Machtinteressen sagen halt, okay, jeder einzelne Prozent mehr, den wir bekommen, ist mehr Parteiförderung, sind mehr Ämter, sind mehr Mandate, ist mehr Macht.
Aber glauben Sie, dass es realistisch wäre, dass er wirklich Platz 1 schaffen könnte?
Also ich habe inzwischen leider die Erfahrung gemacht, dass diverse Skandale, die wählende Bevölkerung nicht unbedingt davon abhalten, diese Leute wiederzuwählen. Siehe jetzt zum Beispiel in der Steiermark, der Finanzskandal sollte die FPÖ meiner Meinung nach für die nächsten Jahrzehnte unwählbar machen, zumindest einmal bis die Schulden, die sie angehäuft haben, das Land eine, wieder beseitigt
das hat. Ist eine Grazer Stadtparteigeschichte. Wir haben es beim letzten Mal ausführlich besprochen,
ich war aber
die
noch
mit
Mario
Kunasek nichts zu tun hat. Gar nicht.
Mario Kunasek ist nicht seit gestern in der FPÖ. Aber das ist einmal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, jetzt haben Sie mich aus dem Konzept gebracht, eben nicht nur das...
Sebastian Kurz, die Chancen von Kurz doch Nummer eins zu
genau, werden. Also das...
Sie glauben, dass...
Ich glaube, dass selbst die gröbsten Skandale leider etwas sind, was relativ schnell wieder vergessen wird, wenn die anderen Parteien schlecht performen. Also... Am Ende des Tages finde ich ja immer noch, der größte Wahlhelfer der FPÖ sind die anderen Parteien, die halt leider so performen, wie sie es aktuell tun. Und dass die SPÖ gerade kein schönes Bild abgibt, das wissen wir. Herbert Kickl ist ein Hardliner, der die eigenen Leute gut abholt. Aber ich glaube, wenn da jemand wie Sebastian Kurz kommen würde, der auch ein Hardliner ist, der auch nicht sympathisch ist, aber der halt im Gegensatz zu Herbert Kickl halt noch ein bisschen mehr dieses Bürgerliche mitbringt und dieses vermeintlich Staatsmännische mitbringt, dann glaube ich schon, dass der vom Kickl wieder Stimmen zurückholen könnte. Und in Wirklichkeit, der große Erfolg von Sebastian Kurz hat immer nur darauf beruht, dass er der FPÖ Stimmen gekostet hat. Und ich glaube, die könnte er sich wieder zurückholen.
Ich kann da direkt darauf antworten. Ich glaube, dass das in der ÖVP viele glauben und dass er das selber überzeugt ist. Ich glaube aber auch, dass das in der Realität nicht funktionieren würde. Also ich glaube, Sebastian Kurz ist vorbei. Das Thema ist aus. Ich glaube, die Bevölkerung ist enttäuscht, glaubt ihm seinen Schmäh nicht noch einmal. Und ich glaube, dass dieser Typus von Politiker, dieser Schwiegersohn, den irgendwie alle gern hatten, der Everybody's Darling war und so ein bisschen Popstar war in Wahrheit, ich glaube, dass das vorbei ist. Die Leute sehnen sich nach Politikern, die wirklich anpacken und nicht nur Schmäh führen und die das Land wieder nach vorne bekommen.
Ich glaube,
er wird schon wollen. Ich glaube, dass Sebastian Kurz bewiesen hat, dass er nichts zusammengebracht hat in Wahrheit, außer sich selbst in die Luft gesprengt. Das ist im Prinzip das, was er zusammengebracht hat. Und deshalb, glaube ich, funktioniert der Schmäh nicht noch einmal.
Aber sagen,
in der ÖVP gibt es viele, die glauben, das ist ihre letzte Chance und das würde funktionieren.
Aber zum Abschluss, wenn Sie sagen, die Menschen sehnen sich nach jemandem, der anpackt und der vielleicht in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten auch Wirtschafts-Know-how hat, Veronika Born-Mehner hat schon reingesagt, vielleicht haben Sie zu sehr nicht gehört, Herbert Kickl ist ja niemand, der anpackt, haben Sie, glaube ich, gesagt. Führen Sie das ganz kurz aus und dann habe ich noch eine Frage.
Ja, ich glaube auch, dass es weniger um das Anpacken geht, sondern da geht es eher in die Richtung mit, es gibt Menschen, die wünschen sich einen starken Mann, einen harten Führer. Und da würde ich sogar sagen, da hat der Christian Kern tatsächlich was zusammengebracht, weil der hat die ÖVP durchregiert, wie es lange vor ihm kein Parteichef konnte. Nein, das hätte der Christian Kern sich vielleicht gewünscht, aber geschafft hat er das nie.
Christian Kern gesagt.
Also Entschuldigung, Sebastian Kurz, ich natürlich, das war jetzt kein Freudscher. Nein, das hätte der Christian Kern nicht gemacht. Der Sebastian Kurz hat die ÖVP durchregiert, wie Jahrzehnte zuvor kein anderer Parteichef. Der hat die innerparteiliche Demokratie in der ÖVP empfindlich gestört, die Machtverhältnisse in der ÖVP empfindlich geändert. Und das ist schon etwas, was auch von außen sichtbar war und was, glaube ich, vielen Leuten imponiert und viele Leute gut finden. Das sind Leute, die haben autoritäre Tendenzen und die finden dann zum Beispiel auch einen Herbert Kickl anziehend. Nicht, weil diese Leute tatsächlich anpacken, sondern weil sie eine harte Linie fahren und weil sie autoritär agieren. Und ich glaube, dieses Autoritäre ist leider etwas, wofür es eine gewisse Empfänglichkeit innerhalb der Bevölkerung gibt. Ich meine, es gibt ja auch vergangene Ereignisse, die durchaus zeigen,
wo das hinläuft. Hätte Herbert Kickl Angst vor einem Duell mit Sebastian Kurz?
Nein, glaube ich nicht.
Gut, dann danke Leo Lubner, danke Veronika Born-Mehner, Ihnen danke ich fürs Zuschauen. Wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm weiter. Bleiben Sie dran.